Sie hören jetzt SWR1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Mit einem Mann, der in Mühlacker auf die Welt gekommen ist, der in einem Dorf in der Nähe von Vaihingen-Enz lebt und den ich vorgestellt habe als den etwas anderen Rennfahrer. Guten Morgen und herzlich willkommen, Nikodemus Roller.
Schönen guten Morgen, Herr Heim.
Ich habe vorhin gesagt, Sie zählen nicht zur allerersten Garnitur. War das eine Beleidigung?
Nein, auf keinen Fall. Ich habe mich, ich fühle mich in der Rolle als, ich sag mal, Underdog ganz wohl und kann dann aus der Außenseiterrolle dann immer wieder für eine Überraschung gut sein.
Wo würden Sie sich hierarchisch einsortieren im Radrennsport im Vergleich zu anderen?
Das kommt natürlich sehr darauf an, bei welchem Wettkampf ich am Start stehe, weil wir ein sehr, sehr gemischtes Programm haben. Wenn ich jetzt die Deutsche Meisterschaft nehme, die jetzt vor ein paar Tagen stattgefunden hat, dort gehöre ich dann schon zum erweiterten Kreis, der da auch vorne mitmischen kann. Mhm. Das heißt, irgendwas ab Platz 10 ist da dann immer sehr realistisch und im Radsport ist man dann immer für Überraschungen gut. Da ist natürlich dann auch, das Treppchen ist natürlich da auch möglich.
Wie ist es, morgen beginnt die Tour de France? Wären Sie gerne dabei und würden Sie sich die Tour zutrauen?
Das war natürlich mal der große, große Traum, als ich mit dem Radsport begonnen habe. Mittlerweile habe ich da schon auch einen realistischeren Blick auf das Ganze. Ich würde das nicht mehr als großen Traum formulieren, weil ich eben weiß, ich habe auch Freunde im Peloton, die morgen am Start stehen werden. Ich weiß, wie viel Entbehrungen nötig sind und ob ich die jetzt mit meinen 29 Jahren, ob ich das mir zumuten möchte, das weiß ich gar nicht so recht.
Ist die Tour de France die härteste Schinderei, die es im Spitzensport überhaupt gibt?
Ich glaube, das kann man so nicht sagen. Also wenn ich mir anhöre, was die Triathleten sich beim Ironman antun, dann fände ich es vermessen zu sagen, dass das die größte Schinderei von allen ist. Aber es wird definitiv eine Schinderei sein.
Wie geht's Ihnen gesundheitlich? Ich frage deshalb, weil Sie einen Horrorsturz hatten im März, Anfang März in Ruanda. Was ist da passiert?
Das war die Tour de Ruanda, das war die letzte Etappe, die 8. Etappe. Ich hatte mir relativ viel vorgenommen, ich bin immer besser ins Rennen gekommen. Ich habe extra schon ein neues Trikot in die Tasche eingepackt, weil ich mir fest vorgenommen hatte, auf dem Podium nach der Etappe zu stehen. Und dann bin ich die Etappe gestartet und es lief gar nicht. Und ich wurde dann am Berg abgehangen und wollte dann in der Abfahrt mit etwas Risiko den Anschluss wiederherstellen. Ja. Es kam eine Linkskurve, eine langgezogene. Ich kam da mit ca. 70 km/h an, habe die Kurve unterschätzt. Gemerkt, ich bin zu schnell, ich werde die Kurve nicht bekommen und musste mich dann entscheiden, ob ich versuche trotzdem die Kurve zu bekommen, um wegzuschlittern. Habe mir dann aber gedacht, ich fahre einfach geradeaus, weil dann wird es einen Abhang runtergehen. Ich konnte nicht sehen, wie der Abhang aussieht. Da standen Zuschauermengen, die sind schreiend auf die Seite gesprungen und dann habe ich eben gesehen, dass es nicht einen Abhang runtergeht, sondern in eine Baugrube, 5-6 Meter und unten eben waagrecht aufgeschlagen. Und dann weiß ich erstmal nichts mehr, erst als mir die Halskrause wieder angelegt wurde.
Schwere Gesichtsverletzungen in Deutschland operiert. Was haben die im Krankenhaus alles mit Ihnen angestellt?
Ich war in allerbesten Händen beim Professor Dr. Schmetzer von der Mund- und Kieferchirurgie in Ludwigsburg. Und ja, man konnte es von außen beziehungsweise mit den Röntgenbildern nicht genau sehen, was genau los ist und wie man das behandelt. Das heißt, vor der OP wurden mir zwei Varianten gesagt. Es wurde dann die härtere Variante. Es stellte sich raus, dass vier Knochen gebrochen waren und die rechte Gesichtshälfte eben um einen guten halben Zentimeter nach innen gedrückt. Das heißt, das musste man alles wieder nach vorne holen und das Ganze wurde dann mit einer Metallplatte unterhalb des Auges dann eben fixiert.
Und was das Auge angeht, da haben Sie verdammt viel Glück gehabt, dass dieses rechte Auge noch funktioniert.
Ja, sehr, sehr viel Bewahrung, dass da alles noch passt. Viele Augentests durchgeführt wurden. Und das ist ein kleines Wunder, dass da keine Beeinträchtigung vorherrscht.
Bleibt die Titanplatte drin oder kommt die raus?
Die kommt raus, da muss ich noch einen Termin ausmachen. Das steht dann jetzt im Winter an. Zum einen, weil natürlich der Radsport immer ein hohes Sturzrisiko birgt, egal ob im Training oder im Wettkampf. Und ein weiteres Teil im Körper kann dann natürlich auch sehr leicht dann den Sehnerv beim Sturz beschädigen. Mhm. Und zum anderen, als ich dann im März dann wieder auf dem Rad saß, habe ich dann bei den kühlen Temperaturen gemerkt, dass das doch ziemlich unangenehm ist, im Gesicht eine Metallplatte zu haben, weil der Fahrtwind die Platte extrem runterkühlt und man dann einfach Schmerzen im Gesicht hat.
Was die Stürze angeht, da hat es ja fürchterliche Crashs, fürchterliche Stürze gegeben in den letzten Wochen. Haben Sie, als Sie die Bilder dann sicher auch gesehen haben, sich überlegt, ab und an dann doch den falschen Beruf sich ausgewählt zu haben?
Nein, ich bin mir dessen stets bewusst, dass der Radsport ein gewisses Sturzrisiko mit sich bringt. Ich bin, wenn ich die Bilder sehe, eher verärgert über unseren Weltverband, die UCI, wo meiner Meinung nach viel zu wenig getan wird, um uns Fahrer zu schützen, sowohl von den Strecken, wo es klare Regularien gibt und immer wieder aber auch klare Verstöße, die nicht geahndet werden, aber auch was die Fahrweise von uns Sportlern angeht. Ja. Auch da gibt es klare Richtlinien und auch da wird oft dagegen verstoßen, ohne dass es Konsequenzen gibt.
Also Rollsplit bei einer Abfahrt in einer Kurve geht ja eigentlich gar nicht, ist aber doch passiert.
Ja, und es gibt vor Ort Kommissäre, es gibt einen Chefkommissär und viele weitere Kommissäre, die die Strecke abnehmen müssen und die Sorge leisten müssen, dass solche Gefahrenstellen entweder beseitigt werden oder angekündigt werden. Und im Falle von Rollsplit, das ist schnell beseitigt. Da nimmt man einen Besen und dann innerhalb von 5 Sekunden ist der Rollsplit auch weg und die Gefahr ist beseitigt und dann muss auch keiner von uns Fahrern im Krankenhaus mit einem Beckenbruch landen.
Müssen die Fahrer sich heftiger wehren in der Zukunft?
Ja, ich finde, dass man als Sportler den Mund aufmachen muss. Das wird viel zu selten getan, weil viele Sportler immer Angst haben, dass sie sich dadurch unbeliebt machen und dadurch riskieren, keinen Vertrag mehr zu bekommen. Ich weiß, dass ich in dem Fall von meinem Team volle Rückendeckung habe und dass ich da auch kritisieren darf. Und das wünsche ich mir von weiteren Fahrern auch.
Herr Holler, wie wird man Radrennfahrer?
Indem man Talent hat und erfolgreich wird. Also ich bin den ganz normalen Werdegang gegangen. Also ich habe mich in einem Radsportverein angemeldet mit 14, die Lizenz gelöst, war furchtbar schlecht, wurde 2 Jahre lang nur abgehangen. Mhm. Dann gab es Krisengespräch mit Papa, der gemeint hat, das können wir nicht so weitermachen, weil im Nachwuchsbereich ist man sehr, sehr stark abhängig von den Eltern, die einen quer durch Baden-Württemberg zu den Rennen fahren müssen. Und das macht natürlich keinen Spaß, wenn der Sohnemann dann nach 2 Kilometern abgehangen ist und dann im Windschatten von einer Dame hängt. Das ist nicht schön anzuschauen. Und die Schwestern waren natürlich auch immer mit dabei. Aha. Und dann gab es das Krisengespräch, ob ich es weitermachen möchte und wenn ja, dass ich es richtig machen muss. Und ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich mich da reinknie. Und dann wurde es eben erfolgreicher und erfolgreicher.
Ja. Warum waren Sie so schlecht am Anfang? Zu wenig trainiert, falsch trainiert?
Ich kam aus dem Fußball oder vom Fußball und dort macht man, wenn man nicht gerade in einer höheren Liga spielt, wenn man im örtlichen Verein spielt, macht man über den Winter nichts. Und so bin ich das Ganze in meinem Radsport auch angegangen und dann stand ich dann am Ostermontag in Schöneich beim Traditionsrennen und habe mich dann umgeschaut und habe dann gesehen, dass meine Beine irgendwie weniger muskulös aussehen als die von meiner Konkurrenz. Mhm. Und das lässt sich natürlich nicht so leicht wieder und nicht so schnell wieder aufholen, den Rückstand, den man da hat.
Also mit Disziplin kann man sich natürlich auch eine bestimmte Kondition erarbeiten. Was den Faktor Talent angeht, wie spielt der da noch zusätzlich in die Leistungsfähigkeit mit rein?
Das ist natürlich immer sehr, sehr schwer zu beurteilen. Talent lässt sich ja auch nicht wirklich messen, beziehungsweise nur bedingt und setzt sich natürlich aus einem körperlichen, aber auch aus einem psychischen, aus einer mentalen Stärke, einem mentalen Talent zusammen. Aber was schon sichtbar wurde bei mir, war das Ausdauertalent, egal ob das beim Cooper-Test in der Schule war, wo ich bin dort Noten erlaufen, die es nicht gab. Also da wäre man dann nicht bei einer 1, sondern bei einer 0 gewesen von den Zeiten. Aber auch, wie ich zum Radsport kam, die Faszination zum Radsport kam zustande, dass mein Papa mit mir Rucksacktouren gemacht hat. Das haben wir angefangen im Alter von 8. Und dann kann ich mich noch daran erinnern, dass wir mit 11, also ich habe damals nicht trainiert, ich hatte mit Radsport überhaupt nichts am Hut. Dann sind wir mit dem Rucksack und einer 5-Gang-Schaltung an einem Tag von Eberding an Bodensee gefahren. Das waren 214 Kilometer. Da muss man dann schon ein gewisses Talent haben.
Die größte Niederlage, die Sie erlitten haben in Ihrer Karriere, wir haben möglicherweise vorhin schon drüber gesprochen, das war dieser verheerende Sturz in Ruanda vor 3 Monaten. Der größte Sieg war oder der größte Erfolg, war das der Gesamtsieg bei der Kamerun-Tour 2017?
Nein, würde ich nicht so sagen. Ich habe größere Rennen gewonnen. Ich habe jetzt, ich habe jetzt Geschichte geschrieben. Ich habe das erste Profirennen nach der Corona-Pandemie gewonnen. Da war in Rumänien mit Beteiligung vom Team Bora, einem der größten Teams der Welt. Das hat schon eine andere Tragweite, dieser Sieg. Und auch vor 2 Jahren 2 Etappen bei der Ungarn-Rundfahrt gewonnen. Das heißt, ich habe schon ein paar Siege einfahren dürfen auf sehr, sehr hohem Niveau.
Das hat deshalb eine andere Tragweite, weil die Konkurrenz einfach stärker war als damals in Kamerun? Oder verstehe ich Sie da falsch?
Ja, und weil die Rennen werden eingeteilt in Kategorien und es war einfach eine höhere Kategorie und deswegen, es gibt mehr Punkte für die Weltrangliste und es gibt mehr Aufmerksamkeit in den Medien.
Bike Aid ist ein Rennstall, der im Saarland beheimatet ist und sich von anderen Rennstellen, Nicodemus Holler, wie unterscheidet?
Zunächst mal ist es so, dass im Radsport die professionellen Teams meistens nach Sponsoren benannt werden oder im Regelfall. Das ist der erste Unterschied. Wir sind das Team Bike Aid. Wir hießen letztes Jahr so, wir werden in 2 Jahren so heißen und in 10 Jahren auch.
Das wobei heißt, ihr durchaus Sponsoren habt.
Wir haben Sponsoren, aber nicht im Teamnamen. Also es ist ja schwierig für einen Zuschauer, sich mit einem Team zu identifizieren, das alle drei Jahre den Namen wechselt. Also im Fußball wird das ja auch nicht gemacht. Der FC Bayern München heißt heute FC Bayern München und hieß vor 50 Jahren auch FC Bayern München. Und auch in 50 Jahren wird er so heißen. Und
Gehen
wir mal davon aus, ja. Das ist der erste Unterschied. Und dann setzen wir uns natürlich für andere Dinge ein, wie andere Teams. Also wir fahren Werbung für unseren Verein, einen gemeinnützigen Verein, der sich für soziale Projekte einsetzt.
Aha.
Und wir selbst als Team haben uns auf die Fahne geschrieben, den afrikanischen Radsport zu fördern, weil die Burschen aus Afrika, da gibt es viele große Talente, die aber aufgrund der fehlenden Struktur und den finanziellen Mitteln nicht die Möglichkeit haben, ihr Talent zu zeigen. Und wir versuchen dort mit gezielter Förderung ihnen das zu ermöglichen, in Europa zu zeigen, wie schnell sie Radfahren können.
Also in der öffentlichen Wahrnehmung gibt's das gar nicht, schwarzafrikanische Radrennfahrer. Man erinnert sich an Mittelstreckenläufer oder Langstreckenläufer aus Kenia beispielsweise. Aber dass es da im Radsport sowas gibt, das spielt bei
das
uns
ist,
keine Rolle.
Ja, das ist eine ganz einfache Rechnung. Also im Fußball kennen wir es auch. Sie haben gesagt, bei den Läufern. Ja, weil Schuhe, die kann man sich anschaffen, die kann man sich vielleicht noch leisten oder hat ein altes Pärchen.
Aha.
Aber im Radsport, da ist die Technologie immer mit dabei und ein modernes Rennrad, nicht mal irgendwie eine alte Schrottmühle, kann sich ein Kenianer oder ein Fahrer aus Uganda, kann sich das schlichtweg nicht leisten.
Bedeutet, wenn Fahrer aus Uganda oder Kenia oder sonst woher gleiche Bedingungen haben wie Europäer, sind sie auch gleich leistungsfähig?
Ja, also wir haben unsere Fahrer jetzt in dieser Saison, wir haben einen Südafrikaner, wir haben einen Eritreer, 2 Kenianer und einen ugandischen Fahrer. Und in der Vergangenheit wurden auch in Deutschland schon Leistungstests mit diesen Fahrern durchgeführt.
Ja.
Und da haben die deutschen Trainer dann die Augen gerieben, weil da kamen Werte bei raus, wo sie es so selten zuvor gesehen hatten.
Ja.
Also das physische Talent, das ist bei vielen dort gegeben und übertrifft meines bei weitem.
Okay. Ansonsten engagiert sich Ihr Rennstall, wenn ich das richtig sehe, gegen Doping, wobei alle anderen Rennställe auf dieser Welt zwischenzeitlich sagen würden, wir sind selbstverständlich auch gegen Doping. A und B, wir dopen unsere Fahrer nicht.
Ja, das ist natürlich immer schnell gesagt, dass man sich dass man gegen Doping ist und dann aber die Diskussion sofort beendet. Und bei uns ist es so, wir sagen, wir sind gegen Doping und jetzt fängt die Diskussion erst an. Und wir sollten darüber diskutieren, was Doping überhaupt bedeutet und wie man vielleicht eine Veränderung schaffen kann.
Haben Sie jemals gedopt?
Nein.
Sollten Sie jemals dopen?
Nein.
Es gab niemanden, der zu Ihnen gesagt hat, wenn du dieses oder jenes nimmst, wirst du noch besser?
Nein, ehrlich gesagt nicht. Ich hatte nie Kontakt zu irgendwelchen dubiosen Ärzten. Ich war nie in der Versuchung, nachzuhelfen. Ich sage immer, ich kann dafür garantieren, ich kann da mein Wort geben, dass ich nie ein Dopingmittel benutzt habe, das nie werde und auch nie eine Praktik praktizieren werde, die verboten ist. Ja. Ich kann aber nicht garantieren, dass es von mir keinen positiven Test gibt.
Warum nicht?
Ja, das hängt damit zusammen, dass ich kein Vertrauen in das System habe. Also wir hatten 2014 bei den Olympischen Winterspielen in Sotschi den Fall, dass die als absolut sicher geltenden Gläser, wo unser Urin bei einer Dopingprobe verstaut wird und gelagert wird, dass diese unbemerkt geöffnet wurden und der verunreinigte Urin, also der mit Dopingmitteln verseuchte Urin der russischen Sportlern vom Geheimdienst ausgetauscht wurde, ersetzt wurde durch sauberen Urin. Ja. Daraufhin hat die WADA, die Weltantidopingagentur, versprochen, dass es Änderungen gibt. Änderung war dann eben, also die Folgen davon war, dass die russischen Athleten bei den Winterspielen 4 Jahre später gesperrt waren, nur unter neutraler Flagge starten durften und dass es neue Behälter gab für den Urin. Und dann ist es 2018 aber einem Rechercheteam von der RD wieder gelungen, diese Behälter zu öffnen. Und jetzt frage ich Sie, ja, wie kann ich dem Ganzen vertrauen? Also ich gebe meine Probe ab. Das läuft so ab, dass ich in einen Becher pinkeln muss. Da schaut der Kontrolleur drauf. Den Becher leere ich dann in 2 Glasbehälter, in eine A- und eine B-Probe.
Werden die versiegelt?
Dann werden die versiegelt, das wird geschlossen. Ja, das war immer das Knacken, war immer das Zeichen, dass es fest zu ist und nicht geöffnet werden kann. Und dann wird das in ein Labor geschickt. Das, ab da habe ich das nicht mehr in der Hand. Ich kriege einen unterschriebenen Wisch, was da ablief, wie lange die Dopingkontrolle gedauert hat. Aber ich habe selber kein Urin, mit dem keine C-Probe, mit der ich nachweisen könnte, dass jemand meine Proben geöffnet hat.
Okay, das würde aber bedeuten, Sie haben ein solches Misstrauen gegenüber diesem gesamten System, dass Sie jetzt unabhängig von russischen Behörden oder russischen Sportfunktionären, die komische Dinger gedreht haben, das auch anderen Verbänden in anderen Ländern zutrauen?
Ich würde jetzt nicht zutrauen sagen, ich würde nur sagen, dass es möglich ist. Also das haben ja die 2 Fälle gezeigt, dass es technisch möglich ist. Ob das dann gemacht wird, das möchte ich gar nicht behaupten.
Aber jetzt warte mal, es ist möglich, eine dreckige Probe in eine saubere zu verwandeln.
Ja.
Und wenn das möglich ist, ist es theoretisch zumindest auch möglich, eine saubere Probe, die von Ihnen jetzt mal unterstellt, in eine dopingverseuchte Probe zu verwandeln.
Ja, selbstverständlich. Ja, das ist der Umkehrschluss.
Aber diesen Fall gab es bisher noch nicht?
Jein. Es gibt ja den deutschen Fall mit der Eisläuferin Sachenbacher-Stehle heißt sie, glaube ich. Pechstein heißt sie.
Ja, Claudia Pechstein.
Die ja immer wieder gefordert hat, die ja immer noch behauptet, dass sie nicht positiv war und die es immer wieder gefordert hat, dass sie eigentlich gerne eine C-Probe hätte. Das ist natürlich schwer umzusetzen. Eine C-Probe würde bedeuten, also wir haben immer eine A- und B-Probe. Denn wenn bei der A-Probe positiv, könnte sein, dass was schief lief und dann nimmt man die B-Probe und die C-Probe würde bedeuten, dass ich als Sportler zu Hause von jeder Dopingkontrolle auch noch eine Probe habe.
Die Tour de France startet morgen. Wird es eine dopingfreie Tour werden? Was denken Sie?
Es gibt keinen dopingfreien Profisport. Wir müssen uns davon gedanklich auch entfernen, von den Dopingsündern und von den vielen Einzelfällen. Und von der Dopingsportart Radsport, das ist nicht fair und das stimmt nicht und das entspricht nicht der Wahrheit. Wir haben ein Dopingproblem in allen Sportarten. Natürlich gibt es Sportarten, wo es mehr zum Tragen kommt und da ist sicherlich auch der Radsport mehr prädestiniert dafür. Aber es gibt im Fußball Doping, es gibt in der Leichtathletik Doping, es gibt in den Kraftsportarten Doping und es gibt im Radsport Doping.
Dann bleiben wir jetzt doch nochmal beim Radsport. Also es hat diese dramatischen Fälle gegeben, Lance Armstrong, der alle Titel verloren hat, alle Tour de France Siege aberkannt bekommen hat, Jan Ullrich, der tiefe Fall, Marco Pantani, tot in einem Hotelzimmer gefunden, hat der Radsport dann nicht doch, wie er es auch angekündigt hat, sich grundlegend gewandelt und geändert?
Grundlegend nicht. Es wurden viele Maßnahmen getroffen. Es wurde viel verändert. Es gibt ein relativ strenges Kontrollsystem. Aber
dem Sie nicht vertrauen, um das nochmal zu sagen?
Dem ich nur teilweise vertraue, ja. Aber es gibt noch viel zu viele Charaktere von damals, die damals schon in leitenden Rollen waren oder prägende Fahrer waren, die heute immer noch in Positionen sind, wo sie junge Sportler unter sich haben.
Als Teammanager
als sportliche Leiter, als Trainer und so weiter. Und das ist keine gesunde Entwicklung. So findet keine Reinigung statt. So kann sich der Radsport nicht grundlegend verändern.
Es gibt Leute, die zumindest Vergangenheitsformen mal gesagt haben, eine Tour de France ohne Doping kann man nicht gewinnen. Wie sehen Sie das?
Ich tue mir mit da eine Aussage zu treffen schwer. Wir hatten es vorhin schon mal kurz das Thema Talent angesprochen. Ich kann immer nur von mir ausgehen. Ich kann von mir sagen, ich kann die Tour de France sauber nicht gewinnen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Das alles andere ist ein Blick in die Glaskugel. Ich glaube, da müssen wir sollten das Sportevent genießen und dann schauen wir in 30 Jahren zurück und dann werden wir sehen, ob der Sieger gedopt war oder nicht.
Wir wollten reden über die Tour de France, die morgen in Nizza startet und die, glaube ich, relativ heftig gleich am Anfang losgeht.
Die geht gleich knackig los. Man kennt es ja eigentlich von der Tour de France, dass es erst 1, 2, 3, 4 Etappen gibt, die für die Sprinter gemacht sind, wo man sich ein bisschen einrollt, vielleicht ein kurzer Auftakt, Prolog. Jetzt steht die erste Etappe, auch da gibt es dann schon den einen oder anderen kleinen Anstieg. Und die zweite Etappe sieht dann schon ganz knackig aus, wo es dann schon die ersten Zeitabstände, die fürs Gesamtklassement eine Rolle spielen könnten, entstehen könnten.
Ja. Also ich habe irgendwo gelesen, Experten schätzen die Tour als außerordentlich schwierig ein, obwohl Tourmalet nicht gefahren wird, Alpe d'Huez nicht und Mont Ventoux auch nicht.
Ja, aber die Franzosen haben dann ja noch ein paar andere Anstiege, die auch knackig sind. Aha. Und davon haben sie einige eingebaut.
Wagen Sie denn zu prognostizieren, wie und wie anders diese Tour unter den Vorzeichen von Corona ablaufen wird?
Mein Gefühl ist es, dass das Level höher ist. Also der Einstieg jetzt in die Saison Ende Juli, da hat sich ziemlich schnell gezeigt, dass das Level gleich, wenn nicht gar sogar höher ist, weil eben man sich viel gezielter noch vorbereiten konnte und man ja sonst oftmals im Rennkalender, der so dicht ist mit 60, 70, 80 Wettkampftagen pro Saison, dass das Training manchmal unter den Tisch fällt und dadurch die Form auch mal abnimmt. Und das ist jetzt nicht der Fall.
Wer ist Favorit? Bernal aus Kolumbien, der letztes Jahr gewonnen hat?
Auf jeden Fall gehört er zum engen Favoritenkreis. Dann natürlich Primoz Roglic, der in die Vorbereitungsrennen alle auf eine Art dominiert hat, wie man selten zuvor gesehen hat. Der auch ein sehr starkes Team um sich herum hat, ähnlich wie Bernal.
Der allerdings auch schwer gestürzt ist.
Der gestürzt ist, wo man natürlich viel jetzt auch in den Medien liest, dass er sich nicht so gut fühlt, dann fühlt er sich doch wieder gut. Da wird natürlich auch versucht, ein bisschen Druck dann auch von seinen Schultern zu nehmen. Und dann aus französischer Sicht Thibaut Pinot. Die Franzosen wünschen sich ja so sehr, dass es endlich wieder einen französischen Sieger gibt. Und da werden wir mal sehen, ob er da ganz vorne mitmischen kann.
Hat Emmanuel Buchmann eine Chance, der ja im Übrigen auch vor wenigen Wochen bei diesem einen Rennen so schwer gestürzt ist?
Ja, Emu hatte einige Hautabschürfungen. Ich denke, dass er von der Form, was er jetzt auch gezeigt hat, er ist wenige Rennen gefahren, er ist bei der Dauphiné aber gleich gut eingestiegen, war gleich ganz vorne mit dabei, wo die anderen schon einige Rennkilometer in den Beinen hatten. Normalerweise tut man sich dann doch ein bisschen schwer im Vergleich zu den anderen. Und da hat er aber das gar nichts von Schwäche gezeigt, kein Anzeichen von Schwäche. Deswegen glaube ich schon, dass er das Tour-Podium ins Visier fassen kann.
Dann fährt, glaube ich, ein Freund von Ihnen mit, seine allererste Tour. Wer ist das?
Jonas Koch, auch ein Baden-Württemberger, ein guter Freund von mir, fährt für das Team CCC, fährt seine erste Tour. Und da bin ich sehr, sehr gespannt, wie er sich da schlägt, ob er sich da mal einer Ausreisergruppe zeigen darf oder vielleicht auch mal ein schönes Top-10-Resultat einfahren kann.
Was hat er sich vorgenommen?
Ich habe gar nicht mit ihm persönlich geredet, weil die Nominierung kam relativ kurzfristig. Er war im erweiterten Kader und wurde jetzt für 5-6 Tage her dann final nominiert. Und ich war jetzt gar nicht mehr in Kontakt mit ihm.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Nicodemus Holler, der in allererster Linie Radrennfahrer ist, aber insofern einen Zweitberuf hat, dass er sich als Pfleger um wen kümmert?
Um den Dirk, ein guter Freund mittlerweile. Ich war noch einer der Glücklichen, die Zivildienst machen mussten. Ich wurde da zu meinem Glück gezwungen und habe im Januar 2011 meine Zivildienststelle beim Dirk angetreten. Dirk hatte vor gut 20 Jahren einen schweren Autounfall, seitdem querschnittsgelähmt mit schweren Spastiken. Und brauche eben Hilfe zu Hause, brauche auch Hilfe beim Duschen, beim auf die Toilette gehen, beim zu Bett gehen. Ja. Und ich bin da sein verlängerter Arm und sein Freund und kann da ganz flexibel immer wieder Tage rauspicken, wo ich zu Hause bin, wo ich dann arbeiten gehe.
Ich wollte gerade fragen, es ist ja nicht so ganz einfach. Also man hat ja dann doch irgendwelche Termine, man hat Rennen, man hat Trainingseinheiten, das so genau zu takten.
Nee, das ist nicht einfach und da braucht es auch einen Arbeitgeber, der dahinter steht und der einem da vieles ermöglicht. Und der Pflegeservice Holzwart, der macht das und der Dirk macht das. Dirk ist die großzügigste Person, die ich kenne und der da vollstes Verständnis hat für das, was ich tue. Und weil natürlich komme ich mit meinen vielen Reisetagen, also wenn man rund 200 Tage im Jahr nicht zu Hause ist, dann gehen einem die Tage aus, wo man arbeiten kann und dann kommt dann auch mal dann die WhatsApp-Nachricht, ja, morgen früh reicht's, wenn eine Stunde später kommst, weil der Dirk dann eben weiß, ich saß lange im Auto oder bin spät mit dem Flieger nach Hause gekommen. Ja. Und das müsste er nicht machen, aber er macht's mir zuliebe und da bin ich sehr, sehr dankbar dafür.
Ist es eine berufliche Perspektive, wenn die Zeit der Radrennen irgendwann vorbei ist?
Ich tue mir schwer, mich da auf eine Sache festzulegen. Ich habe viele verschiedene Interessen. Ich bin auch jemand, der sich wirklich auch für Dinge begeistern lässt. Und wo mein Weg dann hingeht, das weiß ich selber noch gar nicht. Ich lasse da mich wirklich auch von meinem Herz leiten und von meiner Leidenschaft und schaue, wo da Türen aufgehen und was die nächsten Abenteuer sind.
Das bedeutet, auch im Radsport könntest du dir vorstellen, nach deiner Karriere da in die eine oder andere Richtung zu gehen?
Ich möchte das nicht ausschließen, wobei ich da aktuell nicht weiß, welche Rolle das wäre und mich aktuell in der Rolle des Fahrers und auch des Teamkapitäns sehr, sehr wohl fühle. Mhm. Und solange das der Fall ist und ich auch sportlich auf einem Level bin, wo ich konkurrenzfähig bin, möchte ich den Sport auch weiter so professionell ausüben.
Du bist 29 Jahre alt oder Sie sind 29 Jahre alt. Das bedeutet natürlich, Sie haben noch ein paar Jahre vor sich. Ja, haben Sie sich einen Zeitpunkt gesetzt, an dem Sie aufhören wollen, oder machen Sie das dann letztlich auch von der Konstitution und von der eigenen Leistungsfähigkeit abhängig?
Bei mir entfällt ja der Faktor das große Geld. Das ist ja nicht die Motivation dahinter. Ich verdiene durch meinen Sport nicht das große Geld. Das heißt, ich kann ja schon das abhängig davon machen, ob meine Leidenschaft noch da ist als Sportler. Und die brauche ich. Ich muss mich nicht und möchte mich nicht quälen, um aufs Rad zu steigen und die Frau zu Hause zu lassen, um am nächsten Wettkampf zu gehen. Deswegen mache ich das einfach emotional abhängig. Und das kann sein, dass das nächstes Jahr der Fall ist oder in 10 Jahren.
Leidenschaft ist aber noch da.
Die ist da, ja.
Vielen Dank, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Eins gehört. SWR.